Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und unser Thema heute, so sieht es aber im Weltraum nicht aus. Was sich dahinter verbirgt, das werden wir jetzt gleich erfahren. Bei mir zu Gast Tommy Brehm, Ulmer Kunst- und Kulturschaffender, und der hat eine Leidenschaft. Er sammelt nämlich gern abgefahrene Dinge. Und in diesem Fall, und darum geht es, Science-Fiction-Bücher mit Umschlagsgestaltung von Eike Volkmer, die in Airbrush-Technik erstellt wurden und die im Goldmann Verlag erschienen sind. Und über 10 Jahre hat der Tommy das Ganze gesammelt. Vielmehr 10 Jahre lang währte die Zusammenarbeit zwischen dem Herrn Volkmer und dem Goldmann Verlag. Und es sind dann insgesamt 241 Bücher erschienen. Und der Tommy, der hat alle gesammelt. Hallo Tommy.
Hallo.
Tommy, erzähl erstmal so ein kleines bisschen was über dich und einfach dann so ein bisschen können wir gleich mal nach deiner Vorstellungsrunde so vom Herrn Volkmer was hören. Du hast ja so ein paar Einspieler mitgebracht und dann wissen wir gleich, was es so mit dem auf sich hat.
Ja, vielleicht zu mir nur ganz kurz, weil es soll ja heute Abend durchaus um Herrn Volkmer gehen, der übrigens dieses Jahr 80 Jahre alt geworden ist. Ich bin ja in Ulm jetzt seit einer Weile wieder unterwegs, war davor ein paar Jahre in England, bin aber auch hier aufgewachsen. Und warum jetzt auch gerade im Stadthaus mit dieser Ausstellung unterwegs bin, das liegt daran, dass ich seit kurzem auch im Stadthaus als freier Projektleiter Ausstellungen betreuen darf, was sehr viel Spaß macht. Und ansonsten versuche ich meine Finger überall reinzukriegen, wo es halt spannend ist.
Also heute Abend ist die Vernissage oder wie man das
Vernissage nennt? War am Samstag.
Ach, die war schon.
Jawohl. Mhm. Das kann man sich natürlich nicht entgehen lassen für so eine Ausstellungseröffnung, wenn sowieso Beinen ist. Ja.
Genau. Und heute, was ist jetzt heute das Besondere? Oder ist es halt einfach offen oder ist
heute irgendwas Besonderes? Heute ist einfach nur offen, wie täglich 10 bis 18 Uhr im Stadthaus bei freiem Eintritt. Mhm. Und jetzt sage ich mal, das Einzige, was jetzt besonders ist, ist, dass meine Arbeit, die jetzt ja fast 13 Jahre gewährt hat für diese Ausstellung, zu so einem vorläufigen Abschluss kommt, sodass man mal wieder richtig durchatmen kann.
Gut, ich würde sagen, wir hören uns jetzt mal den ersten Take an und danach sagst du vielleicht ein paar Worte noch oder auch vorher.
Ja, ich würde es einfach ein bisschen einleiten. Der Eike Volkmer, ich habe schon gesagt, wurde dieses Jahr 80 Jahre alt, kam also 1934 zur Welt und zwar in Istanbul als Sohn deutscher Eltern, Vater Berliner, Mutter aus Niederbayern und hat dort die ersten 6 Jahre seines Lebens verbracht, hatte unter anderem eine türkische Amme und eine armenische Kinderfrau, ist also Multikulti aufgewachsen, würde man heute sagen. Und ich habe ihn einfach so ein bisschen danach gefragt, wie das war mit dem Aufwachsen, gerade in der Türkei, dann kam der Kriegseintritt 1940, woraufhin die Volkmers die Türkei verlassen haben, um nach Berlin zu ziehen. Und seine erste Antwort in Einspieler, die wir jetzt haben, da erzählt er so ein bisschen aus dieser Zeit, Weggang aus Istanbul nach Berlin und was dann so passiert ist.
Kleine Frage noch, ich weiß, kann ja aber sein, dass es im Einspieler drin ist, aber waren seine Eltern irgendwie in Diplomaten oder wie kommt man eigentlich in dieser Zeit nach Istanbul? Das ist ja eher ungewöhnlich.
Also sein Vater war schon vor seiner Geburt in Istanbul und hat wohl auch als Übersetzer gearbeitet, muss aber damals auch noch sehr jung gewesen sein.
Also es hat schon was mit Politik zu tun, wenn man, also ich meine Übersetzer, ja.
Könnte auch wirtschaftlich sein, er hat sich darüber nicht
oder
so...
Bedienungsanleitungen oder Bedienungsanleitungen für Lokomotiven der Bagdadbahn, ja, kann ja auch sein.
Das könnte gut sein,
man weiß es ja nicht.
Also ich glaube schon, dass die Volkmers damals etwas besser gestellt waren. Man sieht es, ne, Kindermädchen und so weiter, Reisen mit dem Orient Express nach Berlin und so weiter. Also da hat er, glaube ich, spannende Sachen erlebt.
Okay, hören wir es mal an.
Naja, das war so, weil 1940 war ja Kriegsausbruch und da haben meine Eltern gesagt, wir gehen raus aus der Türkei, sonst werden wir interniert und haben deswegen das Land verlassen. Für mich war das natürlich als Sechsjährigen nichts besonders Aufregendes. Ich war halt nicht mehr in Istanbul selber, sondern war plötzlich in Berlin. Ja, in Berlin war im Grund war nichts. Ich bin da eingeschult worden und im Krieg selber, von dem hat man ja schon gewusst. Das war halt, ne, erst war es schlimm und dann fand ich es lustig, als die Nachtangriffe von den Alliierten überhand genommen haben oder häufiger wurden. Weil man dann mitten in der Nacht geweckt wurde. Ich habe sofort meine Offiziersmütze aufgesetzt, das habe ich mal geschenkt gekriegt, noch in der Türkei, zu Weihnachten, eine deutsche Mütze, die schon fürchterlich, also für Kinder extra, muss man sich mal vorstellen. Und die war schon sehr ramponiert, weil ich sie auch häufig benutzt habe. Immer, wenn ich geweckt wurde beim Fliegerangriff, musste ich die Mütze aufsetzen, sonst wäre ich nicht in den Keller gegangen ohne Mütze. Und das war meistens oder oft ziemlich chaotisch, weil meine Mutter dann schon gerufen hat, Eike, was ist denn jetzt endlich, komm, wir müssen in den Keller. Und ich habe meine Mütze noch nicht aufgehabt, dann bin ich auch nicht runter. Als das 43 mit den Angriffen immer schlimmer wurde, da hat unser Vater dann seiner Frau, unserer Mutter geschrieben, geh weg aus Berlin, geh in deine Heimat nach Niederbayern, nach Simbach am Inn, dann bin ich sicher, dass euch nichts passiert.
Okay, also soweit zur Kindheit von dem Eike Volkmar. Ja, wie ist es dann weitergegangen? Ich meine, irgendwann hat der Krieg ja Gott sei Dank aufgehört. Was hat der Eike dann gemacht?
Die Familie ist dann nochmal umgezogen, wieder aus Niederbayern nach Bremen, weil der Vater dort bei der Dresdner Bank eine Anstellung bekommen hatte. Und da waren sie auch noch ein paar Jahre und dann hat die Familie sich entschieden, nach dem Krieg sie gehen wieder zurück nach Istanbul. Und der Eike Volkmar, der auch in seiner Kindheit schon viel gezeichnet hat, wollte dann in München eine Ausbildung machen. Und sein Vater ist dann vorgereist durch München und hat ihn eingeschrieben an der Schule fürs grafische Gewerbe, die es auch heute noch gibt, unter anderem Namen. Und dann hat Eike Volkmar 1955 dort seine Ausbildung zum Gebrauchsgrafiker begonnen, so hieß das damals.
Und da ist er dann mit der Airbrush-Technik in Verbindung gekommen, weil ich habe jetzt gerade die Bücher angeguckt, beziehungsweise vorher bei der Vorinformation, da stand auch was von Airbrush. Das war ja damals noch ziemlich ungewöhnlich.
Die Airbrush kam in dieser Zeit nach Deutschland auch stark aus dem Bereich Retusche, wurde in der Werbung eingesetzt, um Fotos zu retuschieren und so weiter. Als künstlerisches Medium war das noch nicht so weit verbreitet. Hat auch Eike Volkmar nicht in seiner schulischen Ausbildung gelernt, höchstens zum Kolorieren. Wie hat er gesagt, man bekam ein schwarz-weiß gezeichnetes Auto und hat das dann eingefärbt. Also da war nicht viel, aber das ging ihm so flott von der Hand, damit zu arbeiten. Er hat sich damit so wohlgefühlt, dass er das eben dann weiter verfolgt hat.
Und irgendwann kam dann diese Zusammenarbeit mit dem Goldmann Verlag. Wie kam es da dazu?
Das kam so, dass der Eike Volkmann Bekannten hatte, den Herbert Lorenz, der hatte ein eigenes Atelier, der war ein paar Jahre älter. Und dann war Eike Volkmann 58 mit seinem Studium fertig. Und dann hat der Herbert Lorenz zu ihm gesagt, willst nicht bei mir aushelfen? Ich habe hier so viel zu tun, Buchumschläge, unter anderem eben für den Goldmann Verlag. Und dann ist er da so reingerutscht.
Hat er eigentlich selbst auch Science Fiction gelesen? Ich meine, wir werden das nachher noch vertiefen. Es handelt sich bei dem, was du da gesammelt hast, ja, glaube ich, ausschließlich um Cover von Science Fiction Romanen.
Genau, das ist diese Airbrush-Geschichte, hat er sich auf die Science Fiction fokussiert. Und natürlich ist das eine der ersten Fragen. Ich selber lese ja auch viel Science Fiction. Und dann ist das natürlich mit einer der ersten Fragen, die man stellt, ist, ob er überhaupt selber Science Fiction gelesen hat. Und die Antwort, die überrascht dann doch kurzfristig.
Die sitzt auch drauf.
Die sitzt da drauf.
Okay, jetzt schaue ich mal. Okay, es liegt, glaube ich, drauf. Ne? Hören wir es einfach mal an, was er sagt.
Kann ich sagen, dass das mein Lieblingsthema unbedingt war. Vor allem deswegen, weil ich diese Richtung Science Fiction, also Zukunftsroman und sowas, das hat mich eigentlich nicht so tangiert. Man muss sich vorstellen, damals, als ich das Zeug gemacht habe, da war ja noch niemand mal einer auf dem Mond. Das war ja alles vorher. Nachdem er eben zu mir mal gesagt hat, aus DAFKE, aus Gaudi, so sieht es aber im Weltraum nicht aus. Dann habe ich gesagt, ja, also Herr Goldmann, wenn Sie mir sagen können, ungefähr wie es da ausschaut, dann halte ich mich danach. Nein, er hat gesagt, ist schon recht, machen Sie ruhig so weiter. Also offensichtlich hat es ihm halt, hat diese Art der Darstellung des Weltraums und hat ihm wohl gefallen.
Das ist jetzt überraschend. Also das heißt, er hat sich jetzt nicht wirklich dafür interessiert.
Er hat die nicht gelesen dann.
Aber trotzdem, dann muss ich mich fragen, wenn er es nicht gelesen hat, aber er muss doch ein paar Infos gekriegt haben. Also jetzt kann ich ja dann nichts zeichnen, wenn ich gut lesen muss ich es nicht, aber einen Klappentext brauche ich ja schon mindestens.
Ja, also die Informationen, die hat er natürlich dort bekommen, aus dem Lektorat vor allem. Und gelesen hatte sie nicht. Interessant ist trotzdem, dass seine Trefferquote, was das angeht, was ist auf dem Cover drauf, was steht im Buch drin, die ist sehr hoch. Im Gegensatz zu anderen Verlagen, beziehungsweise auch zu der Verfahrensweise, die später auch bei Verlagen angewandt wurde und immer noch angewandt wird, nämlich, dass man auch, genauso wie man Übersetzungslizenzen en bloc kauft, man auch Veröffentlichungslizenzen für Grafiken en bloc kauft. Und gerade in der Science Fiction heißt es dann halt, ja, haben wir nicht noch irgendwas mit Raumschiff, dann packen wir das eben da drauf, völlig egal, ob da jetzt ein Raumschiff drin vorkommt oder nicht. Und dadurch, dass er diese Serie ja quasi über 13 Jahre hinweg so persönlich betreut hat, konnte er immer genau das wiedergeben, was man ihm vorgesagt hat.
Also das heißt, war dann auch doch ein bisschen genauer, also nicht, dass jetzt im Text, wenn man sagt, da kommt ein ringförmiges Raumschiff vor und auf dem Cover ist dann
ein viereckiges
oder eine Zigarre oder was drauf. Also den Vorteil hat er dann schon gehabt.
Den Vorteil hat er schon gehabt und ich glaube, er spielt es vielleicht auch ein bisschen runter, so nach diesen vielen Jahren. Man darf nicht vergessen, das letzte Cover hat er gemacht für den Goldmann im Airbrush-Stil 1973 und dann hat er die Airbrush-Pistole hingelegt und hat die auch nicht wieder wirklich angefasst und hat auch dann in anderen Bereichen der Grafik und der Werbung gearbeitet. Aber das liegt jetzt, wenn er darüber spricht, einfach Jahrzehnte zurück, dieses Thema.
Noch eine Frage zu dieser Airbrush-Technik. Wir haben vorher darüber geredet, wie die eingesetzt wurde in der damaligen Zeit. Aber er hätte ja können für diese Science-Fiction-Cover auch eine andere Technik benutzen. Warum hat er sich eigentlich für Airbrush entschieden, um diese Covers da zu entwerfen?
Er sagt, das war für ihn eine ganz zufällige Geschichte. Da hieß es Science-Fiction-Cover. Und dann hat er Entwürfe gemacht mit der Airbrush, weil ihm das geht schnell, da kann er mal ganz schnell arbeiten. Im Gegensatz dazu, wenn er jetzt da mit Tusche arbeitet und mit Farbfolien und Collagen oder sonst irgendwas. Und dann wurde das vorgestellt und dann wurde das angenommen und dann hat er das gemacht.
Ach so, das war jetzt eigentlich aus praktischen Erwägungen oder einfach schlichtweg Bequemlichkeit. Er konnte es, er hat es gemocht und Goldmann hat es akzeptiert.
Genau, und da gab es jetzt keine großartige, da nehmen wir jetzt das modernste Illustrationsmedium, das uns unterkommt oder so, sondern nö, einfach, das klappt bei mir gut, ich mache das jetzt mal damit und dann mal gucken, ob wir damit durchkommen.
Naja, gerade an das hätte ich jetzt gedacht, dass man sagt, naja gut, okay, das war in der Zeit sehr modern, das hast du ja gerade erzählt und wenn es um Science Fiction geht, dann passt es ja, okay, aber es hat andere
also
Gründe.
Eines der ersten Airbrush-Cover, die er gemacht hat, ist noch nicht Science Fiction, sondern Friedrich Nietzsche, also sprach Zarathustra. Haben wir auch in der Ausstellung, ist von 58 und das ist wirklich eins seiner allerersten Buchcover, die er in Airbrush-Technik gemacht hat, wobei er es dann später wirklich fast zu 100% ausschließlich für die Science Fiction-Reihe verwendet hat. Don't you know you're
queen? Bei uns zu Gast in der Plattform Tommy Brehm und es geht um die Ausstellung So sieht es aber im Weltraum nicht aus, die momentan im Stadthaus zu sehen ist und bei der es um Illustrationen, also um Buchcover für Science-Fiction-Bücher des Goldmann Verlags geht und zwar sind diese Umschlagsgestaltungen von Eike Volkmar. Ja, Airbrush haben wir schon ein bisschen gehört, diese Technik hat er benutzt, um diese Umschläge zu gestalten Aber ja, Airbrush gibt es viel. Das kann man so machen mit Schablone und so weiter. Wo liegt jetzt die Besonderheit bei der Arbeit von Eike Volkmar?
Was bei Eike Volkmar auffällt, im Gegensatz zu anderen Airbrush-Illustrationen auch aus der Zeit und auch wenn man es ganz deutlich vergleicht mit anderen Arbeiten aus dem Science-Fiction-Genre, ist, dass Eike Volkmar in seiner Gestaltung sehr abstrakt bleibt. Also da geht es nicht darum, irgendwelche Aliens so realistisch wie möglich darzustellen, sondern da wird viel mit Silhouetten gearbeitet, da wird viel mit Farben, mit Übergängen, mit Formen gearbeitet, die Dinge andeuten eher, als dass sie sie exakt abbilden, so wie sie im Buch vielleicht auch vorkommen, was er ja auch gar nicht gekonnt hätte, nachdem er es nicht gelesen hat. Natürlich ist dieser abstrakte Stil bei ihm jetzt nicht zu 100% durchgehalten. Da erkennt man mal Häuser oder da erkennt man mal Raketen oder Hände.
Oder so Moscheen, das ist vielleicht Istanbul oder Zeltpatrouille steht hier. Ja, das
also
sieht doch wie so Istanbul.
diese Minarettartigen Türme, die tauchen bei ihm tatsächlich relativ häufig auf.
Ah ja, da ist auch eins gemacht. Also ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber es ist für mich sehr hilfreich.
Ihr müsst in die Ausstellung kommen, da stehen die ja alle. er setzt oft so minarettartige Türme ein, weil er auch bis in den heutigen Tag eine starke Verbundenheit zu Istanbul empfindet und diese Art der Architektur halt auch sehr gern mag und dann kann er das immer so einfließen lassen. Ja. Mhm. Aber die Sachen sind sehr grafisch, da sind grafische Formen, Kreise, Gitter und Raster zu sehen. Und zum Beispiel sein Nachfolger, der Jürgen Rogner, der nach Volkmars Weggang bei Goldmann auch die komplette Serie neu illustriert hat, hat einen ganz anderen Illustrationsstil mit der Airbrush-Pistole. Und das ist, glaube ich, das, was den Eike Volkmar da aus der Masse ein bisschen raushebt.
Sind die Bücher, also habe ich das jetzt richtig verstanden, die sind neu aufgelegt worden und der Nachfolger hat es dann illustriert oder war das die Fortsetzung der Reihe?
Es gab sowohl die Fortsetzung der Reihe als auch eine Neuauflage von sehr vielen Titeln aus der Reihe. Da gab es eine dritte, vierte Auflage und so weiter. Mhm. Und die wurde dann eben neu bebildert.
Mhm. Da hat man also nicht mehr das alte Cover genommen, sondern was
nee, anderes. Es gibt tatsächlich keine, mir sind keine Neudrucke bekannt mit den Arbeiten von Eike Volkmar, was unter Umständen auch ein Grund dafür ist, dass die nach 1973, nachdem er aufgehört hat, relativ schnell in Vergessenheit geraten ist.
Und für dich natürlich, das wird man nachher noch vertiefen, etwas schwierig, denke ich, zu sammeln
gewesen. Das war mitunter sehr schwierig, ja.
Ich habe jetzt hier gerade einen dieser Romane vor mir liegen. Phoenix heißt der und ich habe jetzt bloß neugierhalber hinten mal auf das geschaut, was da bisher wann ist denn der erschienen? Steht hier jetzt
gerade. Zweifelsfall Ende der 60er.
Ja, das steht hier sogar. 68 beziehungsweise 69 dann in Deutschland erschienen. Und da hat er schon eine Liste hinten drin, was da alles erschienen ist. Und da sind eine Reihe ganz bekannter Namen drin. Also für mich bekannt, Isaac Asimov kennt man doch sicher und Herbert W. Franke. Also so ein paar wirklich bekannte Größen haben da für Goldmann geschrieben, beziehungsweise Goldmann hat ja die Lizenz erworben.
Ja, der Goldmann hat ja damals genauso wie er mit dem Edgar Wallace den Krimi nach Deutschland gebracht hat in diesem Massentaschenbuch, hat er das Gleiche, hat er im Science-Fiction-Bereich auch gemacht. Also wirklich en bloc aus USA und England die Übersetzungsrechte gekauft. Und dann kann man aber auch sehr schön sehen, welche Autoren dann auch in anderen Ländern bekannter sind. Also der Philipp K. Dick, der kommt recht spät nach Deutschland beim Goldmann Verlag zum Beispiel. Das dauert bis in die 70er hinein, bis der mal auftaucht.
Mhm. Kleine Frage, hat der Eike Volkmar mal so einen dieser Autoren kennengelernt? Oder?
Er hat einen Autoren kennengelernt, den Herbert W. Franke. Mhm. Wenn nicht der einzige deutsche Autor, der überhaupt in der Reihe veröffentlicht wurde, der übrigens auch als wissenschaftlicher Berater immer vorne in diesen Publikationen geführt wurde, weil man damals noch versucht hat, der Science Fiction so einen ernst zu nehmen, einen Anstrich zu geben, so einen wissenschaftlich-technischen. Und die zwei, die haben sich mal kennengelernt auf irgendeiner Firmenfeier, irgendeiner Verlagsfeier.
Ja gut, ich meine, dass man es einen wissenschaftlichen Anspruch gibt, das steckt ja das Wort immerhin Science, Wissenschaft drin. Also so ganz von der anzuweisen ist ja dieser Ansatz nicht klar. Ah ja, gut, also jedenfalls, ich habe den zwar nicht kennengelernt, aber Herbert W. Franke, das war mir auch klar, das ist ein deutscher Autor und ich glaube, ja, schon der bekannteste bislang. Also ich kenne jetzt da nicht arg viel mehr als ihn, sorry.
Naja gut, also zumindest in der Menge, die er veröffentlicht hat, der Eschbach hat natürlich ihm da, glaube ich, teilweise auch ein bisschen, also vielleicht nicht den Rang abgelaufen, aber der Eschbach ist ja auch einer der bekannten deutschen Autoren, natürlich aus einer anderen Generation als der Herbert W. Franke.
Ja gut, aber das war halt, sag mal, in der Zeit, als ich aufgewachsen bin, ich bin ja jetzt schon 60 geworden, also noch nicht 80, aber immerhin war ich damals in den, also 68 eben in einem Alter, ne, kann man nachrechnen, 14, 15 Jahre, wo ich dann zum Teil auch so ein bisschen was gelesen habe. Ich weiß jetzt nicht mehr was, aber ich habe auch so den einen oder anderen Franke da mal so ein bisschen gelesen. Also von daher sagt mir der Name was, sonst an andere Leute, ich denke, die gucken da, Asimov sagt wahrscheinlich allen was, aber Franke schon nicht mehr so viel, denke ich, sorry. Also, das Besondere, haben wir jetzt gehört, was er mit seiner Airbrush-Technik gemacht hat, ich will es nochmal zusammenfassen, eben mehr abstrakte Formen, jetzt nicht so direkte Aliens, das so Übergänge, diese Minarett-Geschichten, also sehr, sehr grafisch irgendwo gearbeitet. Also grafisch in dem Sinne, so Kreise, Rechtecke, solche, so, oder Würfel.
Genau, immer auch mit einfach dem Interpretationsspielraum für den Leser, so dass es tatsächlich eher etwas andeutet, als dass es etwas erklärt.
Was mich jetzt interessiert, gehen wir mal davon aus, der Goldmann Verlag hat Rechte an irgendeiner Geschichte gekauft, übersetzt und möchte jetzt ein Cover und der Eike Volpen ist ja da ein Ansprechpartner gewesen. Wie ist es jetzt dann konkret gelaufen in so einem Fall?
Also der Ablauf war wohl immer der gleiche und das war auch eine der Fragen, die ich eben gestellt habe und da haben wir jetzt ein bisschen eine umfassendere Antwort drauf von ihm, die wirklich losgeht von er kriegt den Anruf bis hin zu er kriegt sein Geld.
Der Auftrag ist meistens entstanden, dass mich die Abteilung Goldmann Herstellung angerufen hat und dann bin ich da hingefahren und saß dann mit einem Lektor zusammen und der hat mir meistens erstmal den Titel natürlich sagen müssen und dann hat er in Kurzform mir gesagt, um was es überhaupt geht. Und es hat meistens gereicht. Mit diesem Wissen, ohne irgendeinen schriftlichen Auftrag oder so, bin ich dann nach Hause gefahren und habe halt meistens innerhalb der kürzesten Zeit, weil es mir auch flott von der Hand ging, diese Entwürfe gemacht. Und das war auch nicht mehrere für einen Titel, sondern einer und der war dann immer richtig. Und dann bin ich halt nach einer gewissen Zeit, habe mich angemeldet und gesagt, ich bin soweit. Ich kann es vorstellen, dann bin ich hingefahren, dann war der Lektor da und dann kam der Chef, der Herr Wilhelm Goldmann dazu, hat sich das angeschaut und sagt, okay, ist in Ordnung. Ich bin dann einen Stockwerk tiefer gegangen, da war die Kasse vom Verlag und da konnte ich direkt am Tresen konnte ich mir mein Honorar auszahlen lassen, Cash.
Radio Free FM, die Plattform, so und vor lauter Begeisterung über Eike Volkmann. Wir haben uns gerade neben der Musik her so ein bisschen unterhalten. Jetzt vergessen, rechtzeitig wieder den Regler hochzuziehen. Ja, jetzt die Frage, also es gibt jetzt eine Ausstellung hier im Stadthaus über das gesamte Illustrationswerk von Science-Fiction-Romanen für Goldmann, die der Eike Volkmann da erstellt hat. Ja, wie bist du eigentlich drauf gekommen, jetzt gerade diese Sachen zu sammeln?
Es ging bei mir so los, dass ich irgendwann auch eBay für mich entdeckt habe und dort einfach kistenweise Science-Fiction-Romane bestellt habe. Weil ich habe das gern gelesen und der Vorteil von Science-Fiction-Romanen aus der Zeit ist, dass die meistens nur um die 100 Seiten haben. Das heißt, wenn der Roman richtig schlecht ist, dann ist er auch gleich vorbei. Das heißt, man kann ihn trotzdem schön durchlesen. Und natürlich war das dann billig und dann kamen halt die Kisten bei mir an, mal 20, 30, mal nur 10 oder so. Und dann nimmt man sich irgendwas raus und liest die halt durch und dann kommen sie wieder in die Kiste. Und da fiel mir dann, weil ich auch grafisch einfach interessiert bin, ich gucke mir Sachen gerne an, da fiel mir dann auf, dass da ein paar Bücher dabei sind, die doch deutlich anders aussehen als alle anderen. also wo dann nicht die üblichen, sagen wir mal in Anführungsstrichen, Science-Fiction-Illustrationen vorne drauf waren, die vielleicht eher so aus dem Surrealismus oder sowas kommen, sondern da waren so Abstrakte dabei. Da guckt man, wer war das? Und dann liest man da einen Namen, Eike Volkmer. Und dann, ja, dann findet man das zweite und dritte und vierte und stellt fest, die sind ja alle sehr ähnlich. Und dann geht's irgendwann, sagt man dann, jetzt will ich mal wissen, was der sonst so gemacht hat, und gibt es dann bei irgendeiner Suchmaschine ein und kriegt dann zwei Treffer. Und dann geht's natürlich los. Dann fragt man sich, warum? Also ja, allein ich habe jetzt schon 20 Bücher von dem, da muss ja noch mehr geben. Warum gibt es von anderen Illustratoren, da gibt es Fanseiten, da gibt es Bücher, da gibt es alles Mögliche. Und über Eike Volkmer gab es eben nichts.
Was hat dich jetzt so ganz besonders an dieser Arbeit fasziniert? Ich meine, die sind dir aufgefallen, also du hast irgendwelche sogenannten Dachbodenfunde, heißt ja, es ja genau. Meistens solche Kisten, die einen verkaufen Gasmasken und der anderen dann eben Bücher, und die sind dir aufgefallen, aber ja, irgendwie, warum bist du genau an denen jetzt eigentlich hängen geblieben?
Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, weil mir diese übliche Art der Science-Fiction-Illustrationen nie so richtig gefallen hat, sondern weil ich fand das immer irgendwie so, ja, vielleicht zu einfach, dann da Raumschiffe abzubilden oder sonst irgendwas abzubilden. Das fand ich immer so ein bisschen, da fragt man sich, warum ist das so, ja, warum ist auch auf irgendwelchen Büchern, wenn da dann Frauen auf dem Cover sind, dann haben die über fast nichts an, das ist ja eh klar, und die Männer meistens auch nicht, das ist auch klar, und dann stellt man fest, dass es in dem Buch um was ganz anderes geht, und das hat mich einfach immer so, dieser Zusammenhang hat mich immer irgendwie interessiert, und das habe ich mir immer angeguckt. Ich gucke auch immer sofort, wenn ich ein Buch habe, gucke ich immer nach, wer hat das Buch gestaltet, und ärgere mich dann jedes Mal tierisch, wenn das nicht angegeben ist. Weil das gehört einfach für mich dazu, zu diesem Prozess, Literatur aufzunehmen.
Also du bist jetzt einfach neugierig geworden aufgrund dieses für dich besonderen Stils. Wie gesagt, ich habe es mir ja auch angeguckt. Das sieht einerseits so nach 60er aus, also wirklich Kind seiner Zeit, wie du das gerade in der Pause formuliert hast. Und jetzt hast du wenig gefunden, aber es hat dich fasziniert, und so hat deine Sammlerei angefangen. Und wie ging das dann weiter? Ich meine, man kommt ja jetzt, wenn man so rumgoogelt und rum-ebayt und du sagst, du hast nur zwei Treffer gefunden, war das ja nicht leicht, diese Sammlung aufzubauen.
Naja, man kauft sich halt dann so durch und guckt dann, also nach den Reihen, man stellt ja fest, diese Weltraumtaschenbücher, die Goldmann veröffentlicht hat, das ist eine Reihe, da hat dann jedes so ihre Publikationsnummer, und dann kauft man halt mal eine 165 und stellt fest, das ist jetzt kein Volkmer. Und so tastet man sich dann ran, wann ist so in der Reihe der letzte Volkmer, dann weiß man, okay, von Band 1 bis Band 163 müssten theoretisch Volkmer sein, außer er hat irgendwann eine Pause gemacht. Und dann macht man sich da eine Excel-Liste, so nerdig, wie es halt geht, wo die Nummern alle drinstehen, und dann versucht man die zu kriegen und zusammenzukaufen.
Ja, aber wie? Ich meine, guckst du da bei Amazon im Antiquariat oder schlappst du in der Stadt rum oder was machst du?
Also Antiquariate, also Buchhandlungsantiquariate auf jeden Fall. In der Gruselkiste sind die meistens irgendwie unterwegs, oder so Bücherflohmärkte sind immer ganz gut. Klar, eBay, ZVAB ist eine super Quelle.
Was ist das?
ZVAB ist das Zentralverzeichnis antiquarischer Buchhandlungen, glaube ich.
Ah ja, okay.
Wo die dann quasi alle, die schon Internet machen, die sind dann da. Und das sind halt Buchhändler, nicht eBay-Verkäufer. Da kriegt man auch eine ordentliche Beschreibung. Das hilft dann immer ganz gut. Aber auch so findet man nicht alle Bücher. Da muss man dann teilweise schon...
Ja, nein, jetzt erzähl mal, du lachst mich an, das heißt, ich freue mich. Das heißt, da sind bestimmt ein paar so lustige Storys damit verbunden.
Also die letzten zwei Bücher zum Beispiel, da hatte ich die restliche Sammlung schon komplett, und wir hatten auch mit dem Stadthaus schon ausgemacht, wir machen die Ausstellung. Und dann war aber meine Sammlung noch gar nicht voll. Mir fehlten noch zwei Bände von diesen Zukunftsromanen, das sind die gebundenen Ausgaben, die mit Rot und Orange nur gesprayt waren. Und da fehlten mir genau zwei Titel in Folge, nämlich Welt am Draht und Planet der Affen.
Welt am Draht und ja, das sind ja die ganz, wow. So, ne? Welt am Draht hat ja Fassbinder als ja verfilmt.
Fassbinder 73 verfilmt, erschienen bei Goldman 65, genauso wie Planet der Affen. Mhm. Und da sucht man sich die Fingerwunde, da guckt man überall nach und guckt, ob es die gibt oder nicht. Und da habe ich wirklich 6 Jahre gesucht und habe dann irgendwann den Tipp bekommen, ein Antiquariat in München. Die haben keine Internetadresse, die hatten, ich glaube, eine T-Online-E-Mail-Adresse. Und dann habe ich mich da gemeldet und habe gesagt, ich suche die zwei. Und dann hat es eine Weile gedauert und er kam, jawohl, er hätte die. Und dann habe ich die gekauft, das war Anfang dann des Jahres. Das waren so die zwei härtesten, die ich dann gefunden habe. Und da gibt es noch ein Exemplar, das war noch viel härter zu finden, weil es nämlich gar nicht gibt. Ja, und zwar hat man dann seine Excel-Liste, die ist dann irgendwann vollständig und dann hat man das dann die Felder grün markiert, was man schon hat, und die rot markiert, die man noch nicht hat, und dann hat man dann am Ende ein rotes Feld. Ja, und das bitzelt einen natürlich total, das geht gar nicht. Und das war ausgerechnet der Band 150, also so ein Jubiläumsband, ja, ja. Wo man sagt, also weiß, war der besonders, war der auf silbernem Papier, ist der so selten, dass man den nicht kriegt. Und dann fängt man an, dann weiß man irgendwann, was der Titel ist von dem Band. Das hieß Welt auf falschen Bahnen, glaube ich. Und dann kauft man jedes Buch mit dem Titel, das angeboten wird mit dem Verlag, Goldman Verlag. Immer. Und immer war es das falsche Cover. Es war immer die Ausgabe mit einem Cover von Fred-Jürgen Rogner. Immer. Und dann habe ich schier verzweifelt.
Also den Band 150 gab es, aber nicht in der Auflage.
Aber
oder
nicht in dieser ersten
mit dem Volkmar.
Auflage mit Volkmar-Covern. Und dann fängst du an, in Science-Fiction-Foren zu posten und hin und her und weiß keiner was. Und da kam irgendwann die Antwort von ein paar Leuten, dass damals wohl, weil der Goldman-Verlag eben Übersetzungsrechte en bloc gekauft hat, er festgestellt hat, er hat für den Band 150 keinen bekannten Autoren, sondern nur einen unbekannten Autoren. Und dann heißt es dann, was machen wir jetzt? Und dann haben die sich offensichtlich entschieden, nach dem Band 149 den Band 151 zu veröffentlichen.
Du stehst trotzdem nicht. Also ich meine, auch wenn der unbekannt ist, was macht das für eine Logik, das Jubiläum auszulassen?
Ich, das verstehe ich jetzt
wirklich. Ich verstehe es auch nicht,
aber so muss es passiert sein. Und als dann der Friedrich-Jürgen Rogner bei den Neuveröffentlichungen, bei der Wiederauflage, die Covers alle neu gestaltet hat, da hat man dann diese 150 nachgeschoben.
Weil da der Autor dann inzwischen bekannter war, oder?
Na, ich glaube, es war ihnen dann einfach egaler.
Ach so, es war egaler. Egal, egaler. Das ist auch eine nette Wortschöpfung. Ja. Okay, gut, dann machen wir wieder ein kleines bisschen Musik und dann unterhalten wir uns weiter so ein bisschen über diese Arbeit und vielleicht dann auch mal die Frage, warum der Heike Volkmar dann irgendwann ja, die Airbrush-Pistole an den Nagel gehängt hat. Bei uns zu Gast in der Plattform Tommy Brehm und es geht um die Ausstellung So sieht es aber im Weltraum nicht aus, die aktuell im Stadthaus zu sehen ist. Und der Tommy hat dann, ja, wie viel waren es eigentlich, wie viel Bücher hast du dort gesammelt?
Es sind 241 Science-Fiction-Bücher mit Eike Volkmar-Cover.
Genau, also so viele hast du gesammelt. Und irgendwann, was er vorher erzählt, Goldman hat ein paar Bücher neu aufgelegt oder vielleicht sogar die ganze Reihe, es haben dann andere illustriert. Das heißt, der Eike Volkmar hat irgendwann aufgehört. Warum eigentlich und wann?
Eike Volkmar hat 73 entschieden, er geht nach Salzburg und macht was völlig anderes, weil er, wie er meinte, das spannend fand, was sich dann als Irrtum herausgestellt hat.
Was fand er denn da so spannend?
Und hier wird es interessant, weil er redet darüber nicht.
Ach so.
Ich habe ihn ein paar Mal gefragt, was denn da jetzt genau war, aber er lässt sich da nichts erweichen. Er sagt einfach nur, das war völlig artfremd, das klang spannend, ich habe das gemacht, das war ein Fehler. Ich wäre glücklicher geblieben oder gewesen damals, ich hätte einfach mit meiner Airbrush weitergemacht. Aber das hat er nicht gemacht.
Ach so. Das heißt, du weißt also nicht mehr, ob es für einen Verlag war oder die Salzburger Festspiele,
das muss
die
was, berühmt-berüchtigten. Das muss was völlig anderes gewesen sein und nur sehr, wenn dann nur ganz am Rand mit Grafik zu tun gehabt haben. Weil er hat danach wieder, ist wieder nach München, hat in Werbeagenturen gearbeitet, war Atelierleiter, Art Director bis in die 60er, also bis er 60 war hinein. Was er dann nicht mehr als Fehler bezeichnet, aber er muss dort in Salzburg irgendwas gemacht haben, was...
Einen künstlerischen Fehltritt.
Ja, irgendwas ganz heftig. Das muss ganz abseits vom Kurs gewesen sein für ihn. Und dann ist natürlich klar, ich habe ihn auch gefragt, ob er da nicht wieder hätte zurückgehen können zum Goldmann Verlag, aber der Wilhelm Goldmann ist 74 verstorben, hat vorher seinen Verlag, glaube ich, sogar verkauft. Dann waren da neue Grafiker, das heißt, da zurückzugehen, das ging nicht. Und dann in seinem neuen beruflichen Schaffen als Art Director und in der Werbung und so weiter, da war das Thema mit der Airbrush-Pistole nicht mehr gefragt. Und das ist dann, als ich dann bei ihm aufschlug, das war 2006, habe ich ihn ausfindig gemacht über, da hatte irgendjemand dann alte Telefonbuchseiten eindigitalisiert mit Adressen von Grafikern in München. Das weiß ich noch wie heute, das war eine Word-Datei, die auf einmal im Internet auftauchte, wo eine Adresse war. Da habe ich ihn da angeschrieben per Brief. Ja. Und dann war ich bei ihm und dann sagte er auch, er hat auch eigentlich nichts mehr aus der Zeit. Er hat noch ein paar Mappen, da waren ein paar Belegexemplare drin. Und das war's. Und dann sagte mir, ich glaube Ende letzten Jahres war's, schreibt er mir eine E-Mail mit einem Foto als Anhang und sagt, schauen Sie mal, was ich beim Aufräumen gefunden habe. Und dann mache ich das Bild auf und dann ist das seine Airbrush-Pistole. Die lag in irgendeiner Kiste bei ihm, in seinem ehemaligen Atelier, wo er jetzt wohnt, da lag die irgendwo drin und da hat er die gefunden und die haben wir jetzt auch in der Ausstellung. Und das ist wirklich das einzige, also direkt damit verbundene Relikt mit der Zeit, das noch bei ihm.
Das eine sind Illustrationen, die sind ja gedruckt worden, das sind also jetzt in dem Fall nicht mehr seine Originale, sage ich jetzt mal, aber ihr habt jetzt sozusagen eine Reliquie, um es mal religiös zu sagen.
Wir haben eine Reliquie, genau. Und das ist auch ganz toll, dass wir die haben, weil es andere nicht gibt, denn die Originale, die er im Verlag abgegeben hat, die sind alle weg.
Also es ist das einzige Original ist sozusagen das Werkzeug.
Das einzige Original ist das Werkzeug und das andere sind alles nur noch die Drucke.
Was hat er, du hast jetzt gesagt, also da kam dieser, wie auch immer, geartete Fehltritt, über den er nichts sagt. Wie hat denn seine Arbeit so als Art Director da ausgesehen? Gab es da noch irgendwelche Highlights, wo man sagt, naja, okay, das und das war jetzt noch was Besonderes oder war das halt einfach so, was heißt einfach ist ja die Arbeit nicht, aber...
Was ich spannend fand, ist, dass er für den Vorname weiß ich jetzt nicht, aber für einen Gestalter namens Borg gearbeitet hat, Nachname Borg, der erst vor den letzten Jahren mal wieder in die Presse kam, weil er für sich beansprucht, das VW-Logo entwickelt zu haben. Und er hatte VW auch darauf quasi verklagt, nicht auf irgendwie Schadensersatz oder Geldzahlungen, sondern er möchte als der Gestalter des VW-Logos anerkannt werden und VW streitet es vehement ab.
Auch obwohl sie nichts zahlen müssen.
Obwohl sie nichts zahlen
müssen. Aber vielleicht haben sie Angst, dass wenn sie sagen, der war's, dass er dann hinterher schiebt.
Das mag sein, aber VW sagt, aufgrund ihrer Unterlagen können sie das nicht nachvollziehen und man kann aufgrund der Unterlagenlage nicht rausfinden, wer das Logo dann tatsächlich entworfen hat. Mhm. Aber das war so ein so ein Ding und er hat dafür für große Werbeagenturen gearbeitet, hat Werbekampagnen entwickelt für HIP zum Beispiel in den 80ern oder hat für den Quelle Verlag dann das Logo entworfen. Er meint, Logos entwerfen hat ihm ohnehin Spaß gemacht, also die ganz grafische Arbeit. Wenn man bei ihm zu Hause sitzt, da sind aber dann auch Ölgemälde an der Wand von Istanbul. Also er kann auch das Handwerkliche oder konnte er zumindest zu der Zeit.
Der lebt noch.
Er lebt noch, ist 80 Jahre alt und wird uns am 5. Oktober, das ist ein Sonntag, um 15 Uhr mit einem öffentlichen Rundgang durch die Ausstellung im Stadthaus beglücken.
5. Oktober, ein Sonntag.
Das ist ein Sonntagnachmittag, genau. Mhm. Und wer da Interesse hat, ihn kennenzulernen oder ihm Fragen zu stellen, ist da sehr herzlich eingeladen.
Hoffentlich vergesse ich es nicht. Ich gebe dir nachher meine E-Mail-Adresse, dann schickst du mir noch mal eine Erinnerung, weil ich bin ein vergesslicher Mensch und selbst wenn ich es, du kennst vielleicht, man trägt es auf irgendeinen Zettel ein und dann verliert man den Zettel.
Genau, nein, wir schicken das vorher nochmal raus.
Das wäre ganz lieb. Und das interessiert mich schon, weil der die Einspieler ist, der hat mich schon irgendwie fasziniert, so in seiner Art.
Ja, er ist so ein ganz netter Kerl irgendwie. Und worauf ich mich freue, ist, er wird an diesem Termin zum ersten Mal alle diese 241 Arbeiten auf einem Haufen sehen.
Ach, der hat so... Naja, okay, klar, wenn er die Originale nicht mehr hat nichts mehr, dann...
Er gibt die Originale ab und die Belegexemplare, die wandern in irgendwelche Mappen. Und er hat mir damals 2006 alle Belegexemplare einfach auf den Tisch gelegt. Mhm. Und hat gesagt, kannst mitnehmen. Mhm. Und das waren aber auch nur 70 von den 241.
Ja, gut, ja. Also von daher ist natürlich auch für ihn eine sehr spannende Geschichte, jetzt mal ein Teil des Lebenswerks da immerhin mal zu sehen. Okay, aber Tommy, du sammelst ja auch, denke ich, noch andere Sachen. Und hier steht Kunst- und Kulturschaffende, du machst ja auch selber noch eigene Arbeiten. Reden wir doch da noch ein bisschen drüber. Ein paar Minuten haben wir noch, arg viel haben wir jetzt zwar nicht mehr Zeit, aber auf die Kürze, weil du kannst ja, wenn man sagt, das eine oder andere Thema, da kannst du ja nochmal extra kommen. Wir haben ja immer Zeit.
Immer gerne. Was ich sonst noch sammle, ist Kunst, zeitgenössische Kunst, gerne von unbekannten Künstlern. Und ich habe gerne Kunst zu Hause, umgebe mich gerne mit schönen Arbeiten, auch wenn die der Rest der Familie dann nicht immer versteht. Damit muss man dann leben, gerade wenn man zeitgenössische Kunst oder auch konzeptionelle Kunst sammelt. Ich habe so Sammelschwerpunkt, aber es hat sich so rauskristallisiert. Ich habe viele Arbeiten, wo nicht viel drauf ist. Also zum Beispiel eine Arbeit, da ist einfach in Blindenschrift was aufgedruckt ist, da sieht man ja also nicht viel, und was da aufgedruckt ist, heißt einfach nur Punkt, Punkt, Punkt. Also man hat lauter erhabene Punkte, die dann Punkt, Punkt, Punkt bedeuten. Das sind dann so Arbeiten, die mir irgendwie aus irgendeinem Grund gefallen, und die sammle ich zusammen, und wenn ich Gelegenheit habe, dann stelle ich da auch was aus davon. Und ansonsten sammle ich zum Beispiel Familienschnappschüsse aus dem frühen 20. Jahrhundert, die kriegt man auch sehr günstig auf eBay. Da zum Beispiel eine Reihe, die würde ich auch gerne mal noch ausstellen, das sind lauter Menschen von hinten fotografiert, die sich gerade bücken. Einfach so im alltäglichen Leben, weil denen was runtergefallen ist oder weil die auch was aus dem Wasser...
Das sammeln Leute, und das sammelst du jetzt auch.
Ja, was ich daran spannend finde, ist, das ist aus einer Zeit, da war Fotografie noch teuer, und dann hat trotzdem jemand abgedrückt und hat die Entwicklung bezahlt und hat es ins Album geklebt. Und dann kam jemand und hat das Album weggeworfen, weil die Leute gestorben sind oder keine Ahnung was. Und dann gibt es Leute, die verkaufen das auf eBay. Und dann gibt es Leute, die kaufen das. Ja. So wie ich. Ja. Und jetzt wäre es mal spannend, das nochmal quasi einen Schritt weiter zu treiben und das mal auszustellen, weil dann kann man sich fragen, wer kommt und guckt sich so eine Ausstellung an.
Von lauter Leuten, die sich bücken.
Von lauter Leuten, die sich bücken. Genau. Ja. Und dann würde ich die Bilder auch gerne alle auf Hüfthöhe hängen, natürlich.
Ja, dass man zum Gucken selber.
Genau. Also das sind so Projekte, die mir halt irgendwie Spaß machen. Ob das jetzt künstlerisch wertvoll ist, habe ich keine Ahnung.
Ja, aber es ist zumindest originell, das muss man ja dann sagen. Und selber machst du auch Sachen?
Ich arbeite an einem Zeichnungszyklus zu Philipp K. Dick, das ist immer wieder bei der Science Fiction. Und plan jetzt zum Ende des Jahres eine Mail-Art-Geschichte, wo ich in alle Länder der Welt zwei Briefe verschicken werde. Einmal an eine Privatadresse, die ich willkürlich auswähle, und einmal an das Staatsoberhaupt. Aber was ich da verschicke, verrate ich noch nicht.
Mail-Art, ich habe jetzt was in E-Mail oder so, das ist aber richtig so
eingetütet und frankiert,
Briefmarke drauf, und dann schickst du es an irgendjemand, und der irgendjemand, den kennst du aber nicht.
Das ist willkürlich ausgewählt, und
da weiß also nicht, was zurückkommt.
Ich weiß auch nicht,
ob das Staatsoberhaupt sich
das überhaupt
herablässt oder ob es überhaupt kriegt oder ob sie nicht auch nach irgendwelchen Viren gucken, die du da drin versteckt hast und solchen Dingen. Genau, aber spannend, ja gut, vielleicht kommt das eine oder andere ja mal zurück. Mail Art nennt sich das.
Ja, also ich schmeiß das jetzt da in die Schublade, zur Mail aus, weil ich es verschicke.
Und sonst noch andere Sachen?
Ich arbeite im Theater als Bühnenbildner, nicht hier in Ulm, sondern im Bruchsaal. Da haben wir am 22. November Premiere mit einem Stück, das wir jetzt gerade vorbereiten. Und ansonsten hier ein bisschen bei Free FM. Und im Stadthaus Ausstellungen organisieren. Da kommt dann im März die nächste, ganz klassisch, Fotografie.
Ein, zwei Minuten haben wir noch, die nutzen wir jetzt auch, deine Bühnenbildnerei, wie bist du da dazu gekommen?
Ich habe das studiert in England, aber auch nur deswegen, weil ich an dieser Uni studieren wollte und da kann man auch Musik studieren und Tanz und Schauspiel, davon konnte ich aber nichts. Ich konnte auch Bühnenbild nicht,
aber ich dachte mir...
Ja gut, aber es kommt, man lernt ja alles. Ja, und ich dachte mir, ich bewerbe mich mal da drauf, da habe ich die größten Chancen angenommen zu werden. Und das hat auch, dann auch geklappt.
Und auch das zu lernen, ich meine, also ich sage es jetzt mal aus meiner Sicht, wahrscheinlich wäre das auch das Einzige, wenn du jetzt gesagt hast, was man da alles studieren kann, das wäre bei mir, glaube ich, auch das Einzige gewesen, wo ich die Wurst vom Teller gezogen hätte. Also Ballett, ich glaube nicht, dass das so Spaß gemacht hat. Und Singen, das ist bei mir das erfüllte Tatbestand der Körperverletzung. Also das wäre nichts, oder? Gut, aber es war eine spannende Sache, oder?
Das war super. 3 Jahre Studium in England. Habe währenddessen nie Bühnenbild gemacht, witzigerweise, sondern irgendwelche anderen Sachen. Aber das hat dem keinen Abbruch getan. Habe meinen Abschluss dann trotzdem gekriegt. Und wir haben dann dort als Abschlussprojekt von Frank Zappa einen Ausschnitt aus einem Musical produziert und haben das dann 2003 in London in einer Adaption komplett auf die Bühne gebracht. Das war so Theater und dann habe ich damit aber wieder aufgehört und bin in die Werbung gegangen, völlig artfremd. Ne? Hätte ich vielleicht besser auch nicht gemacht.
Aber jetzt bist du ja wieder Bühnenbildner.
Jetzt, ja, genau, aus der Werbung bin ich glücklich wieder raus. Jetzt auch relativ abstinent seit ein paar Jahren.
Noch ein Wort für die, die jetzt nicht so oft FreeFM hören. Wann kann man dich denn bei FreeFM hören?
Hören eigentlich immer nur, wenn ich netter und dankenswerterweise in der Sendung eingeladen werde. Ansonsten sitze ich immer vorne im Büro. So immer mittwochs eigentlich.
So. Und ja, hätte ja sein können. Ich weiß auch nicht alles, dass du jetzt irgendwie eine Musiksendung oder eine Kunstsendung moderierst. Oder.
Nee, ich bin so ein bisschen hinter den Kulissen und versuche mich an dem großen und vage umrissenen Bereich Öffentlichkeitsarbeit.
Ah ja, das ist natürlich eine wichtige Sache und für Leute, die jetzt einmal Grafik und solche Dinge machen, eine schöne Geschichte. Okay, Tommy, also das war eine sehr spannende Geschichte für mich. Du erinnerst mich an den 5. Oktober, dass ich dann, hoffentlich Zeit habe und komme. Interessieren tut es mich. Schön, dass du da warst.
Wer möchte, die Ausstellung ist täglich geöffnet bis 18 Uhr im Stadthaus. Eintritt frei bis zum 23. November.
Okay, Leute, also das war die Plattform auf Radio Free FM. Euer Gastgeber war wie immer am Dienstag Rudi Arnold. Tschüss, macht's gut.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.